Unsere Zeremonie haben wir beendet. Halleluja, praise Gott. Meine Botschaft heute Morgen ist, du stehst an dem Wendepunkt deines Lebens. Das ist meine Botschaft. Du stehst an dem Wendepunkt deines Lebens. Ich lade euch alle ganz herzlich ein, hier zu bleiben. Ich weiß nicht, wie der Gottesdienst endet. Ich hadere immer noch mit Gott, wie ich den Schluss mache. Weißt du, bei uns ist es so als Prediger, wir fangen an im Glauben. Wir lesen das Wort oder das, was Gott einem gibt, und wir wissen nicht, wo wir landen. Landen wir auf einem Ast? Landen wir auf einem Fels? Landen wir im Tal? Wo landen wir? Und bitte bete, dass ich gut lande. Also gut aufhöre und einen guten Schluss finde. Eigentlich, ich bin so geladen, ich könnte bis heute Nachmittag und heute Abend predigen. Eigentlich bin ich voll von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Gegenwart und seinem Segen. Gott ist gut. Du stehst am Wendepunkt deines Lebens. Und ich denke, dieser Tag ist ein starker Tag. Der zweite Tag des fünften Monats des Jahres 2010 soll ein starker Tag für dich werden. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich einladen. Auf diesem grünen Zettel steht alles Wissenswerte eigentlich. Aber ich sage das noch ganz bewusst, weil manche lesen es nicht oder können es nicht lesen oder übersehen es. Ich weiß nicht auch, wie das auch immer ist, aber auf jeden Fall, mir passiert es sogar selbst, dass ich was vergesse oder frage, was ist heute alles so dran. Wir haben am Mittwoch etwas ganz Besonderes. Mittwoch ist ein starker Tag, der 5.5., also es passt sehr gut, 16 Uhr. Wir werden ein Frauentreff hier haben, das ist also für die Frauen was ganz Besonderes, mit Lynn Crow aus Mexiko. Sie kommen früh um 8 Uhr, werden ja direkt vom Flughafen abgeholt, ein bisschen Schlaf, und dann kommt sie und dient uns hier, und ich möchte dich herzlich einladen. Schwestern dürfen was mitbringen, eine Kleinigkeit. Weißt du, was eine Kleinigkeit ist? So groß. Eine Kleinigkeit. Lass dir zeigen, was die Kleinigkeit für dich sein sollte. So, wir wollen hinten ein Buffet aufbauen und wir wollen gute Zeit haben, denn der Gottesdienst, ich weiß nicht, wie lange es geht, aber auf jeden Fall, niemand soll hungrig und durstig von hier gehen. Und dann um 19 Uhr wird Bobby und Lynn Crow sprechen aus Mexiko. Der Bobby Lynn ist Pastor in einer großen Gemeinde in Mexiko, hat Fernseharbeit, Radioarbeit, eine Bibelschule und vieles andere mehr. So, er wird so auf seine Erfahrung uns als Missionar, langjähriger Missionar, der eigentlich eine Arbeit aus nichts angefangen hat, was so alles in seinem Leben passiert ist und wie Gott ihn geführt hat, erzählen. Am Donnerstag geht's weiter mit diesen beiden, Bobby und Lynn Crow. Sie werden um 19 Uhr hier dienen. Ich möchte euch Mut machen, benutze Mundfunk. Das ist die beste Reklame, Mundfunk, von Mund zu Mund. Wir haben Telefon, SMS und was weiß ich alles. Schick es einfach an deine ganzen Freunde, Bekannte. Hier ist was los. Nazareth-Kirchstraße 51. Dann am Freitag geht's wieder weiter. Stehe im Stromfluss Gottes. Am Samstag um 19 Uhr ist das Thema. Das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes. Und dann haben wir am Sonntag, den 9. Mai, Muttertag. Alle Mütter sollen hergeschleppt werden. Auch am Stock, im Rollstuhl oder im Bett. Bring eure Mutter her. Ja, sie gehört ins Haus Gottes und wir wollen die Mütter segnen. Wir haben was Besonderes für die Mütter vorbereitet und wir freuen uns, dass wir Mütter haben. Und wir möchten das Gebot Gottes wenigstens einmal im Jahr richtig erfüllen. Du sollst Vater, das sowieso, und Mutter ehren. Wir wollen die Mütter ehren, ganz besonders, und ihnen danken, dass sie uns das Leben geschenkt haben, dass sie uns gedient haben. Wenn du keine Mutter hast oder deine Mutter schon beim Herrn Jesus ist, im Himmel, bring ein Foto von deiner Mutter. Wir werden hier vorne einen Altar machen, wo wir einfach unserer Mütter gedenken. Versuch irgendwo ein Foto zu finden, rauszukramen aus dem Album, wenn du es hast oder so. Wir wollen die Mütter ganz besonders ehren und sie zu Gott bringen und sie segnen, dass der Herr sie segnen möchte mit Frieden und was auch jetzt so nötig ist. Mütter haben kein leichtes Leben. Das ist anders als bei uns Männern. In der Bibel heißt es, die Frau wird durch Kinder kriegen selig. Wir Männer vielleicht durch heiraten. Dass wir selig werden. Da wird mal so abgeschliffen und abpoliert und wie auch immer. Aber die Mütter, die Frauen werden durch Kinder kriegen selig. So. Und dann haben wir Himmelfahrt. Wir haben schon was rausgesucht. Winfried, das weiß ich nicht mehr genau. War es 13 Uhr, dass wir uns treffen? 13 Uhr am Rehberge, das ist, hilf mir, sag mir, die S-Bahn-Endstation, da Virchow-Krankenhaus. Am Plötzensee ist es. Ja, am Plötzensee. Wir werden auch so Zettel noch ausgeben, bring ein paar Decken, Klappstuhl oder was du willst und bring was zum Festspannen mit. Mittagessen sollten wir zu Hause einnehmen und wir werden dann draußen wandern, spielen. Wenn jemand nicht laufen kann, der kann sitzen und das Gezwitscher der Vögel zuhören. Das wird eine gute Zeit sein und wir wollen Gemeinschaft haben. Und dann abends, wir werden hier 19 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst haben und dann auch das Material für die Gemeinde Bibelschule ausgeben zum Thema Markus-Evangelium. Also das wird hier ausgegeben, wir machen weiter. Unsere Bibelschule wächst und gedeiht. Ich habe heute eine ganze Menge Anmeldungen bekommen aus dem englischen Raum und Deutsche natürlich melden sich auch immer wieder noch an. Kann man noch einsteigen? Bei uns kann man immer noch einsteigen. So, und das sind einige, die da mitmachen. Dann möchte ich noch alle, die frei sind, am Dienstag ab 12 Uhr. Wir wollen Versand machen. Unser Rundbrief muss verschickt werden, denn wir haben dann nachher, ab Mitte Mai haben wir eine ganze Woche Evangelisation mit Gästen aus USA, Philittle, dann kommt Bruder Graham und dann kommen noch ein paar andere mit dazu und die werden jeden Abend predigen, jedes Mal andere oder manchmal auch vielleicht zwei an einem Abend, je nachdem, und sie werden gemeinsam uns hier Gott dienen. Diese Gäste kommen aus Los Angeles und es ist noch ein Gebetsanliegen, was ich hier habe. Die kommen hierher oder einer davon ist ein Präsident oder Vorsteher der Polizei in Los Angeles, arbeitet so mit der Polizei zusammen und ihr Anliegen ist, dass sie hier in Berlin Polizisten für Jesus gründen. So eine Gruppe, ein Kreis für Polizisten. Wenn ihr Polizisten kennt, ladet Polizisten ganz besonders ein. Also sie werden natürlich Polizisten aufsuchen, mit Polizisten sprechen in dieser Woche. Wir wollen Polizisten für Jesus erreichen. Die haben einen ganz schweren Stand, wenn wir denken jetzt an Kreuzberg oder Prenzlauer Berg, was dort alles passiert. Und wir möchten also Polizisten für Jesus gewinnen oder die motivieren, sie unter dem Schutz Gottes stellen. Also das ist eine Vision, mit der sie auch kommen unter anderem. Und Phil Little hat ja die GS9 hier in Deutschland mit aufgebaut. Also ständig in Saudi-Arabien und überall unterwegs und trainiert die Leute. Also er ist also sehr firm, also was Verteidigung ist. Verteidigung und GS9, und das ist eine Spezialeingreiftruppe für Terroristen, gegen die Terroristenbekämpfung. Er wird auch hier sein und uns auch dienen. Also, gute Zeit, und ich möchte euch Mut machen, ladet in diesen Tagen ein, und wir müssen diesen Rundbrief verschicken, dass die Leute hier in Berlin sind. Es sind etwa fast 3000 Adressen oder Briefe, die konvertiert werden müssen, dass die Leute Berlin und Brandenburg erfahren, hier ist was los. An diesem Platz, wir predigen Jesus und machen Jesus groß und verherrlichen Jesus. Okay, das nur soweit. Ich habe noch ein persönliches Gebetsanliegen, weil ich schon beim Bekanntmachen bin. Ich habe gestern ausgeschrieben, also meinen englischen Freunden, wer kennt Leute in Kongo? Ich plane nach in Kongo zu gehen, möchte Ende August irgendwo ein paar Tage in Kongo dienen. Mag dieses Land schon lange, liegt es mir auf dem Herzen, Zentralafrika, und möchte dorthin. Und jetzt diese Tage, ich habe heute Morgen mein Internet aufgemacht und es waren über 2300 Briefe. Und dann habe ich mal angeklickt, ich kenne einen Pastor dort in Kinshasa. Ich kenne Brüder und Geschwister dort, sind zuverlässige Leute. Weißt du, ich kenne niemand und ich muss im Glauben gehen und ich möchte diese Reise vorbereiten, so dass ich die richtigen Partner finde, mit denen ich da unten zusammenarbeite. Roger wird uns hier begleiten, er wird mich übersetzen dort unten und wir werden also 10 Tage, so etwas schätze ich, dass wir dort sind, bleiben werden. Ich habe so viele Einladungen, Geschwister, dass ich fast ein ganzes Jahr unten bleiben könnte. Komm in unsere Stadt, komm in unser Land, komm zu uns und wir machen alles für dich und so weiter. Nein, ich möchte nur ein paar Tage sein. Wir wollen Pastorenkonferenzen abhalten. Wir wollen Menschen dienen, sie motivieren, sie stärken. Und ich habe mir vorgenommen, ich gehe nur wie Apostel Paulus in Städten, wo ein Flughafen ist. Paulus ging in Städten, wo ein Hafen war. Und hat von dort aus missioniert und gedient. Und ich versuche nur in Städten, das habe ich auch in Indien gemacht. Und es hat wunderbar geklappt, in 30 Tagen das Land zu bereisen. So, weder dass ich die richtigen Leute finde, mit wem soll ich zusammenarbeiten. Weißt du, du kannst auch an Spitzbuben gelangen und kommen. Und ich will nicht mit Spitzbuben zusammenarbeiten. Spitzbuben sind nicht die Diener Gottes. Wir wollen mit wahre, bewährte Gottes zu tun haben. Und ich bin zum Beispiel in Matras gelandet, ich habe dort niemanden gekannt. Aber dann habe ich einen Bruder, die haben gesagt, ja, das ist ein Pastor, eine kleine Gemeinde und. Aber dieser Pastor war so ein fantastischer Koordinator, dass er mir in 4 Tage 16 Gottesdienste arrangieren konnte, in den Slums vor allem und so weiter. Und bis heute arbeiten wir zusammen. Und jetzt hat er sogar unser Material, Bibelschulmaterial übernommen und übersetzt in der Tamilensprache für seine Leute in Indien und wird das natürlich dort auch betreuen. So ein fantastischer Mitarbeiter ist er geworden. Gott muss die Leute führen. Gott muss uns zusammenführen, mit wem wir arbeiten. Und da brauche ich euer Gebet und eure Gebetsunterstützung. So, das ist so nebenbei. Jetzt bin ich dabei. Das ist der Wendepunkt. Du stehst am Wendepunkt deines Lebens. Mit 40 hat man Midlife-Krise. Wenn du so 40 bist, hast du Midlife-Krise. Also ich habe mit 40 meine Midlife-Krise gehabt. Jetzt hast du das erreicht, was du erreichen wolltest. Und jetzt geht's weiter. Wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt? Frauen haben auch ihre Midlife-Krise irgendwann. Also jeder hat so seine Midlife-Krise. Aber Männer so mit 40 im Schnitt. Und ich möchte also jetzt vielleicht für solche Leute sprechen, die auch jetzt Midlife-Krise haben. Die Kinder sind aus dem Haus. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Wie geht es jetzt mit mir weiter? Vielen ist gar nicht bewusst, wo sie wirklich stehen, dass wir uns jeden Tag ganz neu entscheiden müssen. Oder ihnen ist auch nicht bewusst, in welcher Zeit wir leben oder was uns erwartet. Oder wie spät es an der Weltuhr Gottes ist überhaupt. Es ist so wichtig, dass wir die Zeit erkennen. Jetzt ist die gute Zeit. Jetzt ist die Zeit der Aussaat. Jetzt ist die Zeit der Ernte. Jetzt ist die Zeit des Kampfes, welche Zeit wir auch immer haben. Viele leben so auf der Welt, als wenn die Welt noch lange stehen würde. Gewiss, sie wird noch lang stehen. Aber du wirst nicht mehr lange da sein. Ich werde nicht mehr lange da sein. Und deshalb, wir sollten die Zeit auskaufen, die uns zur Verfügung steht. Viele haben nicht mehr viel Zeit. Und wenn wir so unsere Gesellschaft und Entwicklung anschauen, die Welt steht vor dem Abgrund. Hier bricht was zusammen, dort bricht was zusammen. Griechenland ist bankrott. Und so dies und jenes geht vor die Hunde. Wir sind am Ende. Und jetzt ist die Zeit, dass wir richtig und rechtzeitig aufwachen. Die Erde, die Welt, die Weltgeschichte steht an einem Wendepunkt. Engel und Dämonen kämpfen um diesen Planeten Erde. Ich weiß, der Herr wird siegen, aber wir müssen dem Herrn mithelfen. Wir sollen mit dem Herrn mitstreiten. Wir sind sein Bodenpersonal. Wir sind seine Botschafter, diese Exzellenzen. Und wir tragen seine Botschaft hinaus. Und deshalb, ich möchte, wenn die Kongo-Geschichte gut gelaufen ist, dann wollen wir gleich nach Kenia weitergehen. Und von Kenia dann vielleicht woanders hin. Wir wollen missionieren. Und ihr seid eine ganz tolle Gemeinde. Ich muss euch sagen, ihr seid eine ganz tolle Gemeinde. Ihr hilft, das Evangelium in die Welt auszutragen. Und was wir mit der Bibelschule angestellt haben, das ist etwas Fantastisches. Das hat bisher noch niemand geschafft. Eine Bibelschule, die weltweit ist, in mehreren Sprachen, Deutsch, Englisch und jetzt auch und auch Französisch. Und jetzt wird auch noch Spanisch übersetzt. Also wir werden all die Hauptsprachen betreuen und es sind im Augenblick fast 1400 Teilnehmer. 1400 Teilnehmer und die Leute, das ist nicht nur alles. Hier aus Afrika irgendwo hat mir jemand geschrieben, also ich nehme jetzt diese Bibelschule und wir haben 60 Pastoren, ich werde schulen, unsere Pastoren und die werden ihre Gemeinden wieder schulen. Du siehst, eine Kettenreaktion ist ausgelöst. Und manche sind so schlau, die rufen einmal die Schule ab und drucken das Material und sie machen im Hauskreis oder wo auch immer Bibelstunde. Eine junge Schwester macht in Basel Jugendbibelstunde, in der Jugendstunde. Also es sind Möglichkeiten über Möglichkeiten, die man dabei hat. Und nichts ist größer, als das Wort Gottes zu verbreiten. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück und es bringt Frucht für die Ewigkeit. So, bevor das Reich Gottes kommt, wird auch die Hölle sich aufmachen, der Teufel, der Abgrund. Der Löwe, der Satan wird toben und verrückt spielen, aber wir wissen, wer Sieger ist und wer Sieger bleibt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Amen. Wir sind am Wendepunkt, wo das alles passiert, wo Gott die Guten von den Schlechten trennen wird. Diese Geschichte wird stattfinden, Spreu vom Weizen, Lüge von der Wahrheit, Licht vom Finsternis. Und es wird so werden, dass die, die Gott lieben, sie werden sein wie die Sonne. Die werden aufgehen wie die Sonne. Niemand wird sie verhindern können, niemand wird sie aufhalten können. Eine Frage, die Jesus zum Petrus hatte, und diese Frage will ich dir jetzt heute Morgen zum Einstieg stellen. Jesus fragte den Petrus so ganz nebenbei, Petrus, liebst du mich? Das war Wendepunkt. Du stehst am Wendepunkt und Gott fragt dich heute Morgen, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Johannes, liebst du mich? Brüder, liebt ihr mich? Fragt er so die Apostel, nicht nur den Petrus. Der Petrus ist nur der Ansprechpartner gewesen. Liebst du mich? Liebst du mich mehr sogar wie alle anderen? Liebst du mich wirklich mehr? Ist deine Liebe echt zu mir? Ja, Herr. Wir sind immer schnell dabei. Ja, Herr. Du weißt alles und so weiter. Und wenn alle dich verlassen, auf Johannes Matthäus kann sich verlassen. Und was macht er? So was hat Petrus gemacht. Der hat zwar einen Dolch mitgenommen. Heute hätte er eine MP mitgenommen. Oder einen Revolver. Und er hat dem Knecht des hohen Priester, dem Hauptknecht, der ihn verhaften sollte, dem das Ohr abgehauen. Also der war schon radikal. Aber der hat Dummheiten gemacht. Du weißt, ist deine Liebe echt? Und Petrus hat in seiner tiefsten Stunde erkannt, ich kann nicht. Ohne seine Hilfe bin ich machtlos. Ohne ihn kann ich nicht. Aber das ist so ein Wendepunkt. Gott lässt uns fallen. Das ist ein Wendepunkt. Wenn Gott dich fallen lässt, ist ein Wendepunkt in deinem Leben passiert. Er wird von Traurigkeit überfallen, bitterlich weint er, verflucht sich selbst. Aber von dem Moment hat er erkannt, ich bin nichts und er ist alles. Und das war ein Wendepunkt. Von dem Moment, wo er auf sich verlassen hat und auf sich gebaut hat, ging alles schief. Und ich will das auch heute betonen, warum in unserem Leben alles so schief geht. Die Schieflage, Schlagseite, die unser Leben hat und so weiter. Wenn wir zu viel uns auf uns verlassen, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist so wichtig im Leben, aber wenn das dominiert und nicht Gott vertrauen, dann kriegen wir Schieflage in unserem Leben. Von dem Moment, wo Petrus zum Dolch gegriffen hat und sich selbst verteidigte und alles in seine Hände nahm, ging es bergab. Wir sollten unser Schicksal in Gottes Hände legen. Lass uns heute Morgen zusammen gemeinsam sagen, Herr, ich lege mein Schicksal in deine Hände. Wir sollten unser Schicksal in Gottes Hände legen. Ich möchte ein Textwort lesen aus Haggai, dem Propheten Haggai im Alten Testament, Kapitel 2. Wenn du das hast, ich bleib hier eine ganze Weile dabei. Haggai Kapitel 2 von Vers 18 bis 20. Und da heißt es, jetzt achtet darauf. Und ich möchte, dass du heute Morgen in deiner Bibel irgendwo am Rand, vielleicht an der Titelseite, das Datum von heute schreibst. Da heißt es, und achte darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage und fernerhin, von diesem zweiten Tag des fünften Monats des Jahres 2010. Achte darauf, wie es weitergeht. Ich lese so nach und nach diese Textworte. Und achte darauf, wie es euch hier geht. Nach dieser Wende, nach diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst, nach dieser Predigt, wie geht es euch weiter? Und da heißt es hier, nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und fernerhin, vom 24. Tag des 9. Monats, nämlich von dem Tag, an dem der Tempel des Herrn gegründet ist. Achtet darauf. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich heute Morgen ende. Ich hadere mit Gott, überlege, mache ich so, mache ich so, mache ich so. Ich kann alles machen, aber wird das auch richtig effektiv sein? Ist das der Wille Gottes? Ich bete immer noch im Geist und sage, Herr, gib mir die richtige Leitung, dass wir richtig enden. Und hier heißt es, achte darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatbaum, der Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tag an, sagt der Herr, will ich euch den Segen geben. Und Zerubabel soll ein Siegelring Gottes sein. Und Vers 20, da heißt es dann, und des Herrn Wort geschah zum zweiten Mal am 24. Tag des Monats zu Haggai. Also der Prophet redet und es ist immer wieder, Gott gibt ein Datum, legt ein Datum fest vom 24. Des 9. Monats. Jetzt achte darauf, wie es vor der Wende ist, sagt der Prophet, wie es vor der Wende war, vor diesem Tag X, vor dieser Weihestunde, vor dieser Segnungsstunde und wie es nach der Wende ist. Und da heißt es hier weiter, oder davor, wie es euch gehen wird von diesem Tag an und fernerhin, wie es ging davon, als der Stein des Herrn für den Tempel ausgelegt oder gebaut wurde oder gelegt wurde, der Grundstein. Vers 16, wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben wollte, oder zum Lagerhaus, so waren kaum 10 da. Kam er zur Kälte und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Du musst es vorstellen, das war genauso, die haben Mehl eingefüllt, und unten war ein Loch, und es ging alles verloren. Durch die Finger verloren, sozusagen. Die haben gefüllt, und da lief irgendwie was alles davon, und da war nur noch 20 Maß da oder 20 Eimer statt 50. Und hier heißt es weiter, Vers 17, ich plagte euch mit Dürre, mit Getreidebrand oder Kornbrand, mit Hagel in all eurer Arbeit. Und dennoch habt ihr euch nicht bekehrt zu mir, spricht der Herr. Nun aber achtet darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag fernhin, wenn ihr euch Gott voll zuwendet. Das ist ein Wendetag. Eine besondere Stunde heute Morgen. Und hier gab Gott dem Volk Israel eine besondere Gelegenheit. Der Tempel sollte begonnen werden. Der Tempel, der zerstört wurde durch Nebukadnezar. Und es war ein Tag, von da an sollte es ihnen besser gehen. Weißt du, wenn du dein Leben anschaust, und ich möchte, dass du so Bilanz ziehst über dein Leben. Wie ist mein Leben verlaufen bis jetzt? Wie gewonnen, so zerronnen. Das ist hier, was Gott sagt zu den Leuten in Israel an jenen Tagen. Wo hast du Fortschritte gemacht oder Rückschritte? Wo war der Segen Gottes in den letzten 20, 30 Jahren, 40 Jahren? Nicht nur gestern. Nein, wie lief dein Leben bisher? Du kannst selbst dich beobachten. Da brauchst du keinen Spezialisten. Du musst nur im Spiegel schauen, nur deine Kontoauszüge betrachten. Du kannst ganz einfach dich mal anschauen. Seit wann geht es dir schlecht? Seit wann bist du krank? Seit wann geht es abwärts oder seit wann geht es aufwärts mit dir? Prüfe dich selbst. Das ist also, was Gott sagt, du sollst dich prüfen. Seit wann geht es so, wie es dir geht? Und dann frage dich, was ist damals passiert? Halbes Jahr davor, dreiviertel Jahr davor, eineinhalb Jahre davor. Was ist passiert, seitdem es mir so schlecht geht oder so gut? Was habe ich damals ausgesät oder nicht ausgesät? Frag dich. Denn alles hat eine Ursache irgendwo. Alles im Leben hat eine Ursache. Du solltest also nicht andere kritisieren und auf andere gucken, was die alles falsch gemacht haben. Frag dich selber, was habe ich falsch gemacht? Warum geht es in meinem Leben so, wie es geht? Frage dich, was ist dazwischen gekommen? Wer ist in deinem Leben hineingetreten oder eingebrochen? Wofür hast du dich geöffnet oder nicht geöffnet? Auf was hast du dich eingelassen und nicht eingelassen? Beides ist möglich. Mit wem und mit was hast du dich abgegeben? Wer hat dich gefangen genommen oder abgefangen? Und auf wem hast du gehört und dich beraten lassen? Wer waren deine Berater? Denn alles hat irgendwo Auswirkungen auf uns. Und dann kannst du sehen, wenn du willst natürlich, die meisten wollen es nicht, aber wenn du willst, dass von dem Moment, wo das passierte, dieser Einschnitt, diese Schnittstelle in deinem Leben, dass da sich etwas veränderte. Entweder im Positiven oder im Negativen. Als du damals verletzt wurdest, oder da, wo der Schutz Gottes von dir gewichen ist durch irgendetwas, oder wo Gott dich verlassen hat, oder wo Gott seine Hand zurückgezogen hat von deinem Leben. Ich denke nur an den König Saul. Der König Saul hatte so eine Stunde gehabt, war eine Wendestunde. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Du sollst radikal sein gegen die Amalekiter. Und was macht Majestät Saul? Der schont die fetten Schafe, er schont das Gute. Und dann kommt der Prophet Samuel vorbei und sagt, hör mal, was höre ich für ein Geblöke da bei dir in deinen auf deiner Ranch oder was weiß ich, wo der das gehört hat. Was höre ich das? Ja, sagt er, das sind die Schafe der Amalekiter, die habe ich geschont. Habe ich dir nicht gesagt, hat Gott dir nicht gesagt, du sollst sie alle radikal vernichten? Und du hast sie geschont? Und von dem Moment ging es mit König Saul bergab, als er Gott nicht ganz gehorsam war. Es ist eine Wende. In dem Moment, wo du anfängst, Gott gehorsam zu werden, kommt Segen. Und wenn du ungehorsam wirst, kommt Unsegen. Beides liegt bei dir, nicht bei Gott. So hat sich sofort geändert, als er den Befehl Gottes nicht konsequent ausgeführt. Gott gibt uns Aufträge und Gott will, dass wir radikal die Aufträge ausfüllen, ohne Wenn und Aber. Und ich denke an David. Seit wann ging es beim David bergab mit seinem Leben? 4 seiner Söhne hat er verloren, seitdem er diesen Meuchelmord an Uriah begangen hat. Nicht der Ehebruch, aber der Meuchelmord, dieses Hinterhältige so. Seitdem ging es bergab mit ihm. Und wir haben vielleicht etwas getan, uns vorgenommen. Weißt du, Gott segnet nicht, wenn du etwas falsch machst oder ist böse auf dich. Aber Gott ist sehr böse auf dich, wenn du etwas vornimmst. Lass den Uriah ganz vorne an der Front, und wenn der Kampf ganz hart wird, zieh dich schnell zurück, Joab, so dass, du weißt ja, dass aus dem Uriah ein Held wird. Und man macht nachher so großen Held und macht einen Tamtam, benennt seine Straße nach diesem Uriah. Alles bewusst. Und von dem Moment ging es bergab mit König Saul, David. Oder ich denke mit Judas. Judas hat genau die gleiche Berufung gehabt wie Petrus, Johannes und die anderen. Judas Ischariot. Judas hat sogar die Kasse geführt, war also ein Vertrauensmann Gottes, Jesu. Und dann passiert die Geschichte mit Maria Magdalena. Dann kritisiert er Jesus. Jesus, wir hätten das Öl verkaufen können und hätten ein Altenheim bauen können oder Missionsstation oder Radioarbeit oder irgendetwas anfangen können. Und von dem Moment, wo er nicht geschätzt hat, was Maria Magdalena getan hat, und sobald er anfing, Jesus zu kritisieren, Satan erfüllte sein Herz. Von dem Moment kam der Teufel in sein Leben. Aus diesem großen Apostel Judas. Judas war, was glaubst du, wir hätten die halbe Bibel voll gehabt. Das, was Paulus später geleistet hätte, das hätte wahrscheinlich Judas geleistet. Er hat eine Karriere vor sich gehabt, Bilderbuchkarriere. Er war der Einzige, der aus Juda war. Die anderen waren alles Galiläer. Also der hätte schon eine große Aufgabe gehabt im Reich Gottes. Aber dann, er erlaubt, dass Satan sein Herz erfüllt. Irgendetwas kam in seinem Leben. Und von dem Moment trachtete er, wie er Jesus verriete. Immer wieder eine Gelegenheit gesucht. Wenn die hohen Priester vorbeigingen, hat er sich versucht ranzuschleichen und irgendwie da an die hohen Priester zu kommen. Du, ich kann euch helfen. Und so nach und nach kam er den hohen Priester wie gerufen. Aber er hat eine Karriere gehabt. Und viele haben von uns eine Bilderbuchkarriere vor sich. Und wir können dann mit einem kleinen Klacks, wenn Satan unser Herz erfüllt, können wir das alles verlieren. Und es war nur eine Kleinigkeit. Es war der Zehnte, wo der versagte. Weißt du, der hat den Herrn Jesus für 30 Silberlinge verkauft. Das Öl war wert 300 Denare, also 300 Geldstücke. Praktisch für den zehnten Teil hat er Gott verraten. Jesus verkauft für den Zehnten. Deshalb ist der Zehnte, manche Leute fragen, ist der Zehnte im Neuen Testament? Der ist im Neuen Testament sehr gut versteckt. Und Gott hat nicht gesagt, dass man den Zehnten nicht zahlen sollte. Judas hat für den zehnten Teil den Herrn verraten. Das Öl, das Maria Magdalena geopfert hat, waren 300 Denare. Überleg einmal, rechne es nach, wenn du rechnen kannst. Und das war die Wende. Irgendetwas löst immer die Wende bei uns aus. Meistens sind es Kleinigkeiten, Bagatellsachen. Und von da an trachtete er, wer Jesus verriete. Irgendwie kommt der Wurm rein in die ganze Geschichte. Und die Frage ist, seit wann ist bei dir der Wurm drin? Oder das Problem eingedrungen? Seit wann fließt es bei dir nicht mehr so, wie es fließen sollte? Seit wann redet Gott nicht mehr zu dir, wer reden sollte? Seit wann ist etwas in deinem Leben passiert, dass es nicht mehr dein Leben positiv abläuft, sondern genau das Gegenteil der Fall ist? Leute sind nicht ehrlich, die spielen immer Religion. Aber wir sollten uns fragen, seit wann ist es das, was es ist? Seit wann wachse ich nicht mehr? Seit wann stagniert alles in meinem Leben? Seit wann gehe ich mehr rückwärts wie vorwärts in meinem Leben? Seit wann entwickle ich mich in die falsche Richtung? Seit wann laufe ich zu den Philistern rüber? Denk an David. Seit wann? Seit wann ist das so der Fall? Seit wann bemerke ich den Unterschied in meinem Leben? Oder besser gesagt, seit wann merken die anderen, dass mit mir was nicht stimmt? Du merkst es vielleicht gar nicht. Aber die sagen dir, du, der ist so komisch, so merkwürdig, so exzentrisch, so sektiererisch, so fanatisch. Die Leute, deine Nachbarn, Freunde merken es. Da ist was passiert. Die können nicht genau sagen. Nicht mal der Arzt kann dir genau sagen, was da passiert ist. Aber da ist irgendetwas passiert. Die untersuchen dich auf Herz und Nieren und was weiß ich alles und die finden nicht, was bei dir los ist. Paulus fragt einmal die Galater, so nebenbei, in ein paar Zeilen. Oh, lieben Galater, ihr habt so wunderbar angefangen, ihr habt wunderbar gedient, wunderbar gelebt, wunderbar geglaubt, aber irgendetwas ist gekommen, das hat euch abgehalten. Das bringt eine andere falsche Entwicklung bei euch. Wer hat euch entmutigt? Oder wer hat euch aufgehalten, liebe Galater? Wer hat euch falsche Ratschläge gegeben? Lasst euch beschneiden. ihr müsst den Sabbat halten, ihr müsst das und ihr müsst das und ihr müsst das, ihr müsst die Gebote und die Gebote erfüllen, ihr müsst das aufbauen und jenes abbauen. Wer hat euch aufgehalten? Wer hat bei euch das Feuer der ersten Liebe ausgelöscht? Diese Begeisterung für den Herrn Jesus? Irgendjemand muss es gewesen sein. Wer hat euch von Gott abgewendet? Liebe Galater, könnte sagen, liebe Berliner, denn wir haben die gleichen Probleme, wie die Galater auch haben. Die Israeliten marschierten glücklich und fröhlich aufs gelobte Land zu. Sie haben das Gebot Gottes bekommen. Der Herr war mit ihnen, die Herrlichkeit Gottes war mit ihnen, die Wolkensäule war da, alles war da, perfekt. Und dann haben sie Kundschafter, Spione ausgeschickt, um das Land zu begutachten. Und die Kundschafter kommen zurück, bringen diese großen Trauben und Feigen und was sie sonst noch dort unten finden, bringen mit so als Souvenir, als Andenken. Die sagen, das Land ist wunderbar, aber, wisst ihr, was wir gesehen haben? So was habt ihr noch nie gesehen. Riesen, die sind bis an die Decke so groß. Und wir sind ihnen wie Heuschrecken vorgekommen. Aber, das Land ist gut, aber. Und weißt du, was die armen Israeliten geschrien haben? Oh, wir wollen zurück nach Ägypten, wir wollen nicht mehr ins gelobte Land, es reicht uns, wir haben Angst vor den Riesen. Und du siehst, von dem Moment gingen die nur noch im Kreis. Und du fragst dich, warum gehe ich im Kreis? Irgendjemand hat dir dummes Geschwätz eingeflößt, dir von Riesen erzählt, unlösbare Probleme, unheilbar oder was auch immer ist. Feste Städte, was sie dort alles hörten. Weißt du, die Frucht, was sie gesehen haben, die Ergebnisse, wunderbar. Aber das, was sie gehört haben. Wir wollen nicht hin. Es ist unmöglich. Das Ganze, das ist gegen uns. Weißt du, Gott hat gesagt, ihr könnt rein, ihr sollt rein. Der Gott, der einen aus Ägypten rausgeführt hat, mit Heer und Macht, hat er Pharao niedergemacht und so weiter. Der Gott, der mit Plagen Israel aus Ägypten rausgeführt hat, der wird doch noch die Leute noch ins gelobte Land führen können. Aber nein, die haben an Gott gezweifelt, die haben an alles gezweifelt, nur wegen diesem dummen Geschwätz. Wer hat euch aufgehalten? Das war eine Wende. Von dem Moment, als sie sagten, wir können nicht, wir schaffen es nicht, ging es abwärts. Und 38 Jahre lang tippelten sie dann im Kreis. Wie viele Jahre willst du noch im Kreis tippeln? Solange sie Gott vertrauten, hatten sie keine Probleme. Aber in dem Moment, wo sie da vor diesen Riesen hörten, bekamen sie Zweifel und Probleme, mehr und mehr. Und sie wurden alle dahin gerafft. Keiner von denen kam ins gelobte Land. Von da an wollten sie nicht mehr ins gelobte Land. Von da an gab es Rückschläge. Und deshalb die Frage ist, was ist in deinem Leben eingetreten? Wer hat dich beschwätzt? Wer hat dich besprochen? Wer hat dich irgendwie falsch gelehrt und falsch programmiert? Oder geprägt? Dass du jetzt heute noch immer im Kreis marschierst und aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommst. Von da an zweifelten sie. Von da an haben sie jede Gottesbeziehung verloren, hatten größere Probleme, die größten Probleme überhaupt, dass sogar Schwester Miriam aussätzig wurde und auch anfing zu rebellieren und sich aufzuregen. Von da an gab es einen Nachteil nach dem anderen. Genau das Gegenteil aus das, was Gott sagte. Ihr sollt siegen. Die wurden geschlagen und wir wurden alles möglichst. Gott war zwar mit ihnen, weil noch Gläubige unter ihnen waren. Und die konnten nichts dafür. In dem Moment, wo man dem Wort Gottes widerspricht und was anderes sagt, als was Gott sagt, geht's abwärts. Wo jemand sagt, wir können es nicht, das kannst du nicht. Also, so kannst du das Wort Gottes nicht sehen. Das darfst du nicht so verstehen. Das war früher bei den anderen so, aber im Altertum, in der Antike. Aber so kannst du das nicht heute nehmen. Weißt du, was das ist? Zweifel sehen. Von da an klappt's bei dir nicht mehr. Sei du ganz ehrlich. Ich spreche von persönlicher Erfahrung. Jemand gab mir das Buch, Die Verführung der Christenheit. Ich soll es unbedingt lesen. Das ist so aufklärend und so weiter. Und ich fange das Buch an zu lesen. Und dann lese ich, der ist nix. Und der ist nichts, und der ist nichts, dieser Mann. Und ich kannte, viele waren sogar bei mir im Gottesdienst, oder haben bei uns sogar gepredigt, oder ich war auf ihrer Konferenzen und Seminare. Der ist nichts, und der ist nichts, und der ist nichts, und der ist nichts. Habe ich nur noch gefragt, wer ist noch was? Verführung der Christenheit. Und ich darf dir eines sagen, ich war so brennend im Geist, wenn ich gepredigt habe, ich habe sogar den Himmel auf Erden gesehen schon. Senderfreies Berlin hat hier über mich verkündigt und gesagt, oder Berliner Morgenpost, Sie müssen unbedingt auf den Breitscheidplatz gehen, dort spricht einer, als wenn der liebe Gott selber sprechen würde. Weißt du, ich habe mit den Leuten auf der Straße gebetet, habe keine Hemmungen gehabt, gar nichts. Weißt du, ich war so voller Begeisterung. Und dann kriege ich das Buch Verführung der Christenheit. Naja, vielleicht haben die doch recht. Vielleicht stimmt es, was die da schreiben. Papier ist aber geduldig, das weißt du ja auch. Ich habe gelesen und habe meinen kindlichen Glauben verloren. Meinen kindlichen Glauben verloren, nur weil ich das dumme Geschwätz von diesem Schreiberling angenommen habe. Und dann habe ich gefragt, Gott, hilf mir, dass ich aus diesem Tal rauskomme, aus dem dunklen Tal der Finsternis und so weiter. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ich habe gebetet, ich kam nicht raus. Und dann habe ich gesagt, Herr, was mache ich falsch, was ist mit mir, was stimmt mit mir nicht? Dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Johannes, seit wann hast du das? Seit wann hast du diesen Zweifel? Seit wann geschehen keine Wunder mehr bei dir? Und seit wann bist du in der Stagnation oder Resignation? Seit wann ist das? Ja, seit wann ist das? Seitdem ich diesen Schinken da gelesen habe. Verführung der Christenheit. Und weißt du, was ich gemacht habe? Den ganzen Shit rausgeschmissen. Im Namen Jesu, fort mit euch! Und Herr, ich will meinen kindlichen Glauben wieder haben. Und von dem Moment, wo ich den ganzen Schmutz und Dreck und Besudelung rausgeschmissen habe, habe ich wieder Freude am Herrn gehabt. Genauso gepredigt, den Herrn geliebt, bin für den Herrn gebrannt und geeifert und ich eifere immer noch. Und ich möchte mit dem Scheiß, auf Deutsch gesagt, nichts zu tun haben. Die Leute sollen schreiben, was sie wollen. Ich weiß, an wem ich glaube. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der mich rausgeführt hat aus der Welt Ägypten und Sünde und Verderben, der bringt mich auch ins gelobte Land. Und die können sagen, was sie wollen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich muss meinen Gott persönlich kennen und nicht nur, was die sagen. Du siehst, wie schnell sogar ein Prediger, ein geisterfüllter Prediger verführt wird zum Zweifeln. Und so sind die meisten verführt worden. Da lesen sie irgendetwas Negatives im Internet heutzutage, ganz schlimm. Da klickst du eine Seite an und hast schon den Teufel im Haus. So, die Kundschafter, die ganzen Spione. Deshalb, ich lese, die Leute schreiben über mich genauso viel Negatives, ich lese den ganzen Dreck nicht. Das interessiert mich nicht. Papier ist geduldig. Und nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. So, ich kümmere mich das ganze Zeug nicht. Lass sie schreiben, was sie wollen. Weißt du, sie können nicht verhindern, dass ich das bin, was ich bin. Kind Gottes. Eigentum des Herrn. Wir gehen weiter. Also, als ich das rausgeschmissen habe, schmeiß die ganzen alten Aufklärungsliteratur raus aus deinem Haus. Und dann kannst du wieder kindlich glauben. Nicht nur die okkulten Bücher und Zauberbücher. Die ganzen Aufklärungsbücher sind verderblicher wie Hokuspokusbücher. Da kannst du lieber, du kannst eher mit dem 6. und 7. Buch lesen, zurechtkommen und das im Haus haben, das ist schlimm genug. Aber du kommst nicht zurecht, wenn du solche Bücher hast zu Hause, Verführung der Christenheit. Denn das ist so Schmöker für Christen. Was? Ich bin Christ? Ich muss aufpassen. Der Teufel ist, weißt du, wenn er dich mit der Sünde nicht fertig macht, macht er dich mit Aufklärung fertig. Also, vertraue Gott. Weißt du, dass das 6. und 7. Buch Mose vom Teufel ist? Das weißt du. Und das wirst du auch nicht in der Hand nehmen. Aber das andere weißt du nicht. Das ist ja Männer Gottes haben geschrieben. Oder Frauen Gottes. Kümmere dich nicht um das. Diene dem Herrn. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und nicht, auch wenn ein Engel kommt und dir was anderes aufschwätzen möchte. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob einer Gott dient oder Gott nicht dient, steht in meiner Bibel Malachi. Wenn es dir schlecht geht, sei doch mal ganz ehrlich. Geh mal in dir. Und frag dich, seit wann, Herr, habe ich diese Talfahrt? Seit wann baue ich ab, wie auch immer? Seit wann wird es bei mir immer düsterer und dunkler? Seit wann wird mein Portemonnaie immer leerer? Seit wann bin ich immer trauriger, bitterer? Wo diene ich meinem Gott nicht mehr, so wie ich dienen sollte? Wie Gott mich berufen hat. Und Gott hat jeden anders berufen. Weißt du, in dem Moment, wo du anfängst, dich an jemanden zu orientieren oder jemanden zu kopieren, geht's mit dir bergab. Du bist ein Original. Und seit wann hast du dein Original verloren, deine Identität? Seit wann? Seit wann hat dir jemand aufgeschwätzt, du bist auch wie alle anderen auch? Und als Elia hörte, ja, guck mal, dieses blöde Weib Isebel, die sagt, morgen wird dein Kopf rollen wie die anderen Köpfe auch von den anderen Propheten da, was du gemacht hast. Und Elia denkt plötzlich, und das ist, wo die meisten Kinder Gottes versagen, der denkt, ja, ich bin auch nicht besser wie die anderen. Und in dem Moment, wo du anfängst zu denken, ich bin nicht besser wie der anderen, geht's mit dir bergab. Elia war der Mann Gottes. Elia war von Gott berufen. Elia hat die Salbung gehabt. Er hat sogar Feuer vom Himmel geholt. Elia hat Gott gedient in Vollmacht und Autorität. Und du bist nicht besser wie die anderen. So einen Propheten hat es schon lange nicht mehr gegeben wie Elia. Und du bist nicht besser wie die anderen. In dem Moment, wo du anfängst zu denken, ich bin nicht besser wie die anderen, und glaubst der Lüge Satans, du bist nicht besser wie die anderen, geht's mit dir bergab. Du bist eine besondere Persönlichkeit, von Gott einmalig erwählt und zubereitet, im Mutterleib sogar. Du bist eine extra Ausgabe Gottes, Halleluja. Und du solltest deine Identität behalten und nicht dich bequatschen lassen von Hinz und Kunz und Müller und Meier, auch nicht von Prediger und Propheten und Priester und sonst noch jemand. Du bist einmalig. Du bist nicht irgendwie eine Nummer. Du bist einmalig. Du bist von Gott gewollt. Und lass dich nicht manipulieren. Ja, ich bin nichts Besonderes. Du bist was Besonderes. In dem Moment, wo du deine Identität aufgibst, gibst du Gott auf. Knallhart, aber es ist wahr. Seit wann wird es mit dir immer schlimmer und schlimmer und verschlimmert sich alles? Seit wann verschlechtert sich alles bei dir? Seit wann wuchert der Krebs? Seit wann hast du Schmerzen? Seit wann bist du ausgerastet und rastest nicht mehr ein und kannst dich nicht mehr einrasten? Seit wann ist alles rückläufig? Seit wann? Seit wann verschließen sich bei dir alle Türen und niemand will mit dir was zu tun haben? Seit wann meiden dich alle und isolieren dich irgendwo? Seit wann bist du die Verwesung übergegangen und stinkst? Steht in der Bibel alles, Lazarus, der stank. Seit wann schmeckt dir das Essen nicht mehr? Kannst nichts mehr riechen? Seit wann? Ich frage dich nur. Irgendjemand wird dabei sein, der mir dieser Predigt hier zuhört. Seit wann vertrage ich nichts mehr? Seit wann bin ich so desorientiert, dass ich immer daneben liege? Seit wann komme ich nicht mehr weiter? Frag dich mal. Sei ehrlich und stell dir diese Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe. Irgendwo war die Wende. Irgendwo ist was passiert, das du nicht erklären kannst vielleicht. Aber wenn du nachdenken würdest, du würdest herausfinden, was da passiert ist. Irgendwo ist etwas eingetreten, das diese Lawine ausgelöst hat. Das Gute wie das Schlechte hat irgendwo mal begonnen bei dir. Irgendwann, irgendwo gab es einen Wendepunkt. Und deshalb meine Botschaft ist, du stehst an einem Wendepunkt. Jetzt kann mit dir aufwärts gehen oder abwärts. Heute am zweiten Tag des fünften Monats des Jahres 2010. Wenn du heute Jesus begegnest, da kann die Wende deines Lebens sein. Wenn du dich heute wieder neu deinem Gott zuwendest, der Tempel ist zerstört, liegt in Schutt und Asche. In dem Moment, wo du wieder den Grundstein legst für das Haus Gottes, ich meine nicht den Tempel in Jerusalem, der ist passé. Und da habe ich kein Interesse daran. Aber den Tempel Gottes in deinem Leben. Weißt du, was Jesus gesagt hat zum Tempel? Diesen Tempel, diese Steine, was ihr hier seht, diesen Tempel, ich werde in 3 Tagen niederreißen und wieder aufbauen. Die Juden haben gesagt, du spinnst. Aber er sagte, 3 Tagen, ich werde niederreißen und wieder aufbauen. Und das hat er auch gemacht. Am 3. Tag ist er auferstanden. Am 3. Tag lebt er unter ihnen. Und ab 3. Tag, nach dieser Katastrophe, fing etwas ganz Neues in der Weltgeschichte an. Jesus lebt. Er ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Das war der Wendepunkt. Nach 3 Tagen. Die Juden konnten es nicht glauben, wollten es nicht glauben, dass er das schafft in 3 Tagen. Ja, unser Salomo oder jetzt Herodes, die basteln schon 40 Jahre und sind immer noch nicht fertig. Aber der Herr sagt, in 3 Tagen schaffe ich das. Du, der liebe Gott, schafft in 3 Tagen bei dir was. Der reißt den alten Tempel nieder und baut einen neuen auf in deinem Leben. Und dein Leben soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Denk drüber nach. Was Menschen Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder Jahrtausende brauchen, das macht der Herr in 3 Tagen. In 3 Tagen. Durch seine Auferstehung war der neue Tempel perfekt und fertig. Die Sache Gottes durchgebrochen. Und ich wünsche, dass heute Morgen in deinem Leben die Sache Gottes durchbricht. Der Tod überwunden wird. Die Sünde beseitigt. Das Übel beseitigt. Die Probleme beseitigt, dem Tod die Macht genommen, der Krankheit die Macht genommen, und da fängt etwas Neues an. In 3 Tagen. Gib Gott eine Chance. Jesus, du kannst den Tempel in 3 Tagen niederreißen und wieder aufbauen. Und von dem Tag, wo der Tempel Gottes steht, geht es aufwärts nach Haggai. Von dem Tag, wo der Tempel Gottes, der Grundstein gelegt wurde, dieser Stein weggerollt wurde, von der Grabestür, geht's aufwärts. Guck mal auf den mit den Aposteln. Die konnten sie am Anfang auch gar nicht glauben. Aber dieser Grundstein, dieser weggerollte Stein, Jesus lebt. Das hat die Christen motiviert. Plötzlich stehen die gleichen Feiglinge, Angsthasen, oder wie ich die auch Brüder nennen möchte, Gott segne sie, stehen da voll Heiligen Geistes, unser Heiland lebt. Die hohen Priester konnten ihn nicht totkriegen, die Römer konnten ihn nicht totkriegen, unser Heiland lebt. Die ganzen Wachen, die konnten wachen, so viel sie wollten, die konnten ihn nicht halten im Grab, unser Heiland lebt. In 3 Tagen. Gott vollbringt Wunder in 3 Tagen. Pass auf, von dem Tag an, schreibt den 2. Mai 2010 in deinem Leben irgendwo ein. Trag diesen Tag ein. Das ist eine gute Zahl, leicht zu merken. Von dem Tag, das soll ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Wenn du richtig Jesus begreifst, ich meine richtig, nicht nur religiös. Wer möchte Jesus nachfolgen, dann die Hand strecken? Das ist zu billig und zu wenig. Es muss das Herz dabei sein. Da muss im Herzen ein Klack tun. Von dem Tag, und ich betone, richtig begreifst, nicht nur beschnuppern ein bisschen, Herr Jesus, wie bist du? Oder begutachtest oder betrachtest, richtig begreifen, richtig erfassen, das bringt erst die Wende. Kennst du Jesus? Weißt du, wo du ihn richtig entdeckst, mit deiner Seele, mit allem, was in dir ist? Das ist der Wendepunkt deines Lebens. Der Augenblick, wo Gott das Ruder in deinem Leben übernimmt, beginnt die Erlösung bei dir. In 3 Tagen werde ich den Tempel wieder aufbauen. Da greift das Heil Gottes, die Kraft Gottes, von dem Tag an, wo du dich ganz neu auf Jesus konzentrierst und sagst, Herr, alles bist du. Herr, ich traue dir alles zu. Sollte unserem Gott etwas unmöglich sein? Er sagt, Sarah, du willst schwanger werden. Ha, lieber Gott, das glaubst du, aber nicht ich. Weißt du, wir überlassen Gott den Glauben, aber wir sollten das glauben, was Gott glaubt. Und das sagen, was Gott sagt. Und dann lacht diese liebe Schwester. Aber Gott hat ihr Lachen gesehen. Das ist der Moment, wo in deinem Leben die Sonne aufgeht. Wo du Gott begreifst so richtig. Ich bin von Gott geliebt. Oder ich habe dieses Wort, das diese Tage beim Gebet für jemanden bekommen. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin ein Freund Gottes. Halleluja. Ich bin ein Freund Gottes. Gott liebt mich. Er ist nicht nur mein Vater. Weißt du, mein Vater? Ja, das ist ja mein Vater, gewiss. Aber Gott ist mein Freund. Und Gott sagt zu Abraham, wie könnte ich meinem Freund verschweigen, was ich vorhabe? Du bist Gottes Freund. Und wir sind nicht nur verwandt mit Gott, sondern wir sind Gottes Freunde. Jonathan und David. Freunde Gottes. Ich bin ein Freund Gottes. Und von dem Moment geht's aufwärts. Da brauchst du keine langen Gebete, keine Übungen, sondern du fährst auf wie ein Adler, atmest auf, beginnst wirklich zu leben wie ein anderer Mensch. Du erkennst dich selbst nicht mehr. Gott ist mein Freund. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, heute haben 2 Leute Geburtstag, von denen ich wenigstens weiß. Heute könnte dein Geburtstag sein. Dass ein neuer Werdegang in deinem Leben beginnt. Und versuche einmal, lass dich von Gott schenken und zeigen lassen, dass du heute, ab heute einen neuen Werdegang, einen neuen Beruf, einen neuen Lebenslauf einschlägst. Auf neuen Weg gehst. Von heute an gehe ich nicht mehr den alten Weg wie früher. Von heute an hat sich bei mir alles verändert. Ich vergesse, was hinter mir ist, dieser Tag X. Es gibt ein Leben vor Christus und ein Leben nach Christus. Das sollte dein Geburtstag sein. Wie sah so ein Wendepunkt damals aus in Israel? Lass mich ganz kurz wieder zurückgehen. Vers 17, wenn ich lese beim Haggai. Man dachte, man hätte etwas erarbeitet. Man dachte, wir haben etwas erreicht. Man dachte und man dachte. Du denkst viel zu viel. Vergiss das alles. Aber es war kein Segen drauf. Du denkst, wir haben geschuftet und wir haben unser Bestes gegeben. Aber alles ist futsch. Für wen wird das sein, was du erarbeitet hast? Wer wird das kriegen? Und ich sag dir, wenn du ehrlich bist, deine Erben werden dich erben. Du wirst nichts mitnehmen drüben. Drüben kannst du mit deinem Grundstück, mit deinem Auto, mit deinem Esel nichts anfangen. Du kannst drüben mit dem materiellen Zeugs gar nichts anfangen. Was wird es sein, dass du hier erwirtschaftet hast? Denk an diesen reichen Kornbauer, der seine Sache immer mehr vergrößerte. Man arbeitete im Schweiß seines Angesichtes und brachte viel zusammen, aber es blieb nichts. Da war ein Loch im Sack und immer reingesteckt und reingesteckt und reingesteckt. Hast du nicht Projekte und Dinge in deinem Leben, du butterst immer rein und rein und rein und rein und kommt nichts raus. Zahlst und zahlst und zahlst die Versicherung und kriegst nichts davon. Zahlst und zahlst und gibst ein Fass ohne Boden. So viele Menschen leben mit Fässern ohne Boden. Denk drüber nach. Ich lasse dich jetzt ein bisschen nachdenken und meditieren. Denn ohne den Segen Gottes ist alles umsonst. Wo der Herr das Haus nicht baut, wo der Herr die Stadt nicht bewacht, ist alles vergeblich. Vers 18, da heißt es, denn wir plagen uns nur, ich plage mich nur. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, ist dein Leben nichts wie Plagerei. Da schwitzt du, da wergelst du, da bemühst du dich, da renkst dich aus und verrenkst dich noch dabei. Wenn Gott das Haus nicht baut, sind wir zu nichts fähig. Verlieren wir unsere Identität, das Wissen, was wir noch haben. Wir verlieren den Überblick, die Kontrolle über die Sache. Da kommen die Fresser und unsere Feinde und holen alles ab. Der Haggai nennt drei Plagen, die kommen. Die kommen immer dann, wenn Gott sich von uns abwendet. Wenn Gott nicht mehr mitmacht. Und ich will dir die Wahrheit sagen. Leute, wir müssen aufpassen. Jeder Einzelne für sich. Drei Plagen, die sind immer noch da. Und die Welt steht davor. Die Welt erlebt diese drei Plagen, gerade augenblicklich. Da ist die Dürre, Brandkorn, dass Getreide nichts ist. Und dann der Hagel. Drei Sachen sind angesagt. Von dem die Menschen sagen, leider, das ist gekommen, wir können nichts dagegen tun. Dürre, das Klima ist schuld. Da kann die Merkel und die können alle so konferieren, wie viel sie wollen. Wir konnten das nicht voraussehen, dass da in Island ein Vulkan ausbricht und dass plötzlich eine Woche oder 10 Tage kein Flugzeug mehr aufsteigen und fliegen konnte. Wir haben darüber keine Kontrolle. Geschwister, und es passiert, wenn Gott seine Hand zurückzieht, dass Dinge um uns herum passieren, wo wir keine Kontrolle haben. Der Vulkan hat eine klare, deutliche Sprache gesprochen. Kein Flugzeug fliegt mehr. Da ist zuerst die Dürre, ist zu warm geworden. Verstehst du? Klima. Alles vertrocknet. Wir haben gar nicht so viel Wasser, um zu gießen. Ich denke nur an Ahab und die Dürre, die er verursacht hat. An Elias Zeit in Israel. Weißt du, da nützt alles nichts. Wenn die Dürre da ist, wenn Gott seine Hand zurückgezogen hat, musst du warten, bis wieder die Stunde des Segens kommt, bis wieder die Wende kommt. Ist Gott euer Gott, dann folgt ihm, ist Baal euer Gott, dann folgt ihm nach. Wenn Gott sich zurückzieht, spielt das Wetter verrückt. Wenn Gott sich zurückzieht, spielt das Wetter verrückt. Du kannst das Wetter nicht beeinflussen. Leute, ich will kein Prophet sein und Gott möchte mich bewahren, dass ich ein Prophet bin. Propheten leben nicht gut. Propheten haben schweres Los, aber ich möchte kein Prophet sein, aber ich trotzdem prophezei ich, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Aber ich komme noch auf diese Sache zu sprechen. Wenn Gott sich zurückzieht, haben wir das Fiasko wie beim Vulkanausbruch oder jetzt eine unsinkbare Bohrinsel im Golf von Mexiko. Eine unsinkbare Bohrinsel. Kein Mensch hat es geglaubt und kein Mensch hat es erwartet, dass das passiert. Und wisst ihr, was das passiert? Jetzt schwimmt schon mittlerweile ein Ölteppich von 900 Quadratkilometer und treibt jetzt auf die Küste Amerikas zu. Aber Leute, dieser Ölteppich wird ja noch größer. Man kann das Loch noch nicht stopfen und zuhalten. Und fünfmal größer, als was wir vermutet haben. Du siehst, wir können nichts dafür. Das ist, was Gott sagt, was kommt. Und ich sage euch eines, Wenn du ein bisschen dich in der Welt auskennst, die meisten beschäftigen sich nur mit das, was vor ihrer Nasennähe ist, so mit ihrem Tellerrand, aber sie schauen nie über den Tellerrand hinaus. Gerade was dort drüben passiert. In meiner Bibel heißt es, ein Drittel der Meere wurden tot, die Fische starben im Meer. Diese Bohrinsel ist gesunken, niemand konnte das voraussehen. Golf von Mexiko, Saragossa-See, in Saragossa-See, da schwimmen alle unsere Lachse hin, alle unsere Aals hin zum Leichen. Wenn du ein bisschen denkst über Geometrie, da schwimmen alle Fische, die wir heute essen und Delikatessen sind, zum Leichen. Saragossa-See, die Brutstätte der Meere. Das ist, von dort aus kommen die Fische. Und dort beginnt unser Golfstrom, unser schönes Wetter. Und weißt du, wenn die Sonne das abdunkelt und das Klima wird sich verändern in den nächsten Tagen massiver, als du denkst. Der Mensch will die Ursachen nicht anerkennen. Der Golfstrom und der Labradorstrom, diese auswechseln, das geht bis hinauf nach Kanada. Haggai spricht von diesen Dingen, dass die passieren werden. Das Klima, die Dürre. Was kann ich dafür? Was können wir dafür? Jetzt kann man die BP-Firma verklagen, protestieren. Die nehmen auch die Schuld auf sich. Aber was können die armen Teufel? Die Sache ist passiert. Die Klimakatastrophe braut sich zusammen. Jetzt ist überall Notstand ausgerufen in den Küsten Texas und Louisiana und Florida. Haggai spricht weiter von Brandkorn. Der Mensch sagt, also wenn es nicht klappt, es liegt am Saatgut. Du verwendest falsches Saatgut. Das Saatgut ist tot, da ist kein Leben im Saatgut. Oder es liegt am Land, am Boden, am Wetter. Also irgendjemand ist immer schuld. Heute sagen die Menschen, die Technik, es liegt an der Technik. Kollege Computer oder System oder an der Politik. Vielleicht liegt es an der Sonne. An irgendetwas liegt es. Aber der Prophet Haggai sagt, schaut, wie es euch geht. Schaut, wie es der Welt zugeht. Eine Krise ist noch nicht bewältigt, kommt schon die nächste, da wartet schon Spanien und Portugal, dass Frau Merkel was spendet. Ich sage es nur, wir sind Zahlmeister der Welt. Wir zahlen für Israel, wir zahlen für alle möglichen Katastrophen, wir zahlen für Afghanistan, wir zahlen für alles, weil wir das noch haben. Aber bald ist es zu Ende, dass wir es nicht mehr haben. Und wer zahlt uns? Wer finanziert uns? Wir können unsere eigenen Leute bald nicht mehr finanzieren. Und wir sollen noch weiterzahlen, um den Euro zu retten. Nur damit wir unser Image bewahren. Das, was wir mal angefangen mit Euphorie. Gott zeigt es, Gott redet. Weißt du, Gott redet in der Politik, in der Wirtschaft, in dem ganzen Geschehen. Aber der Mensch will nicht anerkennen und zugeben, dass es an seiner Beziehung zu Gott liegt. Es liegt an seiner Beziehung zu Gott. Liegt nicht am Samen, liegt nicht an der Sonne, liegt nicht am Boden, es liegt an der Beziehung zu Gott. Und er merkt es nicht, dass es ein Fingerzeig Gottes ist. Wach auf, Deutschland. Wach auf, lieber Christ. Gott will was sagen, was reden, aber wir sind so schwerhörig, verblendet oder haben Scheuklappen. Dann spricht der Haggai noch weiter von Hagel. Weißt, man kann Kanonen nehmen, also bei uns in Litauen haben die Russen Kanonen aufgestellt, wenn so Hagel zusammenkommt, dann haben sie da mit so Kanonen und Blei da, was weiß ich, da in die Wolken geschossen, damit der Hagel nicht aufs Land kommt. Damit diese Wolken, diese düsteren, dunklen Wolken, damit die auseinandergesprengt werden. Du kannst mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist sowas Primitives, da mit Kanonen Klima machen. Aber du siehst, anstatt Buße zu tun, sich vor Gott zu demütigen, schießt man mit Kanonen in die Wolken und versucht, die zu zerteilen. Was nützt es? Was nützt es, wenn wir Satelliten in den Weltraum schicken, das Wetter von oben beobachten und haben keine Kontrolle darüber? Was nützt es, dass wir Frühwarnsysteme auf der ganzen Welt haben, überall, und genau wissen, was kommt? Wir können das nicht verhindern. Das kommt, Hagel, sagt Gott hier. Und wenn es mal hagelt, dann hagelt es. Mitten im Sommer. Wir fragen uns, wozu lässt Gott das alles zu? In Vers 18 lesen wir dann hier, wir sollen zu ihm zurückkommen. Gott will uns locken. Gott lockt uns mit seiner Liebe und wir merken es nicht. Er will unser Schicksal in seine Hand nehmen und sagt, lass mich mal, ich will dir helfen. Ich will dir zur Seite stehen. Ich will dich verteidigen. Ich will für dich sorgen. Ich will dich retten. Vers 19 ist dort der Wendepunkt. Der 24. Tag des 9. Monats. Der 24. Tag, jetzt könnt ihr eine Predigt halten über den 9. Monat und den 24. Tag. Das wäre auch eine fantastische Predigt, aber ich habe nicht die Zeit dazu. Ein andermal, wenn ich die Zahlen betrachte und die Monate betrachte. Der Wendepunkt zum Guten, das war dieser Tag, der 24. Tag des 9. Monats. Bis dahin hat sich niemand um den Tempel gekümmert. Das ist die Situation. Bis dahin hat sich niemand um Gott gekümmert. Obwohl die Propheten immer gesprochen haben, obwohl die Propheten gerufen haben, oh, das ist uns egal. Aber irgendwann hört das Egalsein auf. Bis dahin hat niemand die Sache Gottes für wichtig genommen oder Interesse an Gott gezeigt oder sich Zeit für Gott genommen bis dann. Bis zum 24. Tag des 9. Monats hat niemand nach Gott gefragt. Und dann von diesem Tag, den 24. Tag des 9. Monats, von diesem Tag, wo sie den Grundstein gelegt haben, Leute, jetzt reicht's, wir haben alles probiert, hat alles nichts genützt, jetzt hilft nur noch beten. Das ist der Moment, wo Gott anfängt, dir und mir zu helfen, wo der 24. ist. Kurz vor, weißt du, bei den meisten Leuten geht das Geld am Ende des Monats aus. Der 24. Oh, jetzt wollen wir anschreiben oder wollen wir das machen, wollen wir das machen. Wo du nach Lösungen suchst und keine mehr findest. Am 24. des 9. Monats, weil das Jahr bald zu Ende ist, von diesem Augenblick, wo sie sich vor Gott demütigten, von dem Moment ging es aufwärts. Dieser 2. Mai sollte für dich auch ein Wendepunkt werden. Da, wo du dich entschließt, ganz bewusst, und zwar entschließt, deine Hand an das Reich Gottes zu legen. Weißt du, ihr wohnt in getäfelten Häusern. Alles Marmor und Gold und was weiß ich. Aber mein Haus liegt brach. Um das Haus Gottes haben sie sich nicht geschert. Da soll Gott selber aufpassen. Aber von dem Moment, wo sie anfingen, sich für das Haus Gottes Gedanken zu machen, das Haus Gottes zu bauen, von dem Moment fing Gott an, sie zu segnen. Wo Gott ihnen wichtig geworden ist, und nicht mehr ihr Haus, wer die Hand an den Pflug legt, von dem Moment, oder da haben sie angefangen, fing Gott an, sie zu segnen. Wenn du an das Reich Gottes zu Nummer 1 in deinem Leben machst, dich entschließt, Gott ans Teilhaben zu lassen. Oder sagst, Herr, ich baue dein Reich, mir ist jetzt egal, dein Reich komme. Ich bete nicht nur im Vater unser so fromm. Nein, ich tue alles, damit dein Reich kommt in meine Umgebung, da wo ich wohne, da wo ich bin, da wo ich arbeite, wo ich lebe, wo ich leide. Wo du dich entschließt, zuerst nach dem Reich Gottes, dann hast du aufgehört, dich zu sorgen. Die meisten Leute zerbrechen sich den Kopf. Was werden wir essen? Was werden wir uns anziehen? Wo werden wir wohnen? Wie geht's mit mir weiter? Wer beerdigt mich? Das ist auch ein Gedanke. Wer beerdigt mich? Wo werde ich beerdigt? In der Bibel heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen. Du lebst von den Zufällen, die Gott dir gibt, das fällt dir zu. So, das andere kannst auch nichts dafür. Du kannst nicht dafür, dass der Vulkan ausbricht. Du kannst nicht dafür, dass dieser Ölteppich dort jetzt treibt und nicht mehr zu halten ist. Du kannst für vieles nicht auf dieser Welt. Aber wenn du anfängst, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, fällt dir alles auch zu. Und du kannst nichts dafür. Du sagst nur danke, danke, danke. Danke, Herr. Danke. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Kannst es nicht erklären. Aber es ist da. Wenn du dich entschließt, das ist der Tag X. Da, wo du dich entschließt, der Sache Gottes Priorität zu geben, wo du Gott an erster Stelle setzt vor allem anderen. Gott an erster Stelle setzen. Lass mich mal ein bisschen was aufzählen, was wir alle so machen. Dass du Gott an erster Stelle setzt vor der Gemeinde. Die Gemeinde ist wichtig. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Aber du musst Jesus, Reich Gottes, an erster Stelle setzen, vor deiner Familie, vor deinem Partner, vor deinen Kindern, vor deinen Verwandten, vor deinem Vergnügen und deinem Happy Life und Lust und Laune. Gott an erster Stelle setzen, vor deiner Arbeit. Gott an erster Stelle setzen, vor deiner Gesundheit. Gott an erster Stelle setzen vor deinen Sicherheiten und Geld und Gott an erster Stelle setzen vor deinen Träumen. Oh, wenn ich das könnte. Setze Gott an erster Stelle vor deinen Erfolgen, vor deinem ganzen Leben. Das ist der Moment, wo Gott anfängt einzugreifen. Gott an erster Stelle. Was war passiert? Die Israeliten, die wollten nur gerettet werden. Die waren jetzt aus Babylon heimgeführt. Die waren jetzt in sicheren Verhältnissen. So wie die Christen heute. Wir sind jetzt in der Gemeinde getauft, gefirmt, im Heiligen Geist erfüllt und was weiß ich noch alles. Es reicht. Sie lebten in Sicherheit. Wir haben alles, was wir brauchen. Was willst du noch mehr? Und dann, die Propheten sagen, Haus Gottes muss gebaut werden. Dein Reich komme, Herr. Sie wollten nur einfach zurück in ihr Land, aber sie wollten nicht Gott haben. Sie wollten nicht Gott zum Nummer eins, zum Zentrum ihres Lebens machen. Sie wollten dem Herrn gar kein Haus bauen. Sie waren froh, dass sie ihre Häuser haben, ihre Chalets haben, ihre Gartenhäuser haben, ihre, was weiß ich, sonst noch was. Ihre Hütten und ihre Wohnungen und ihr Eigentum. Sie wollten nur für sich selbst sorgen, aber sie haben sich nicht für Gott gesorgt. Und da ist Gott böse und eifersüchtig. Liebst du mich? Liebst du mich? Sie wollten nur selbst in Sicherheit sein. Nur ihr zu Hause, mein schönes Heim. Ist mein Schloss, mein Kastel und sonst was. Nur Hauptsache, ich hab's gut. Sie haben sich Gott nicht ergeben. Aber von dem Moment, wo sie sich Gott ergeben haben, plötzlich ist die Wende da. Herr, du bist Nummer eins. Für dich mache ich alles, für dich gehe ich überall hin, für dich gebe ich alles, für dich ist nichts zu schade. Für dich. Und sie machen Gott zum Zentrum, als sie den Grundstein legten. Wer für Gott lebt, für den lebt Gott. Für den arbeitet Gott, für den kämpft Gott. Wer Gott dient, für den sorgt Gott, den belohnt er. Dem stellt er alles offen, alles was mein ist, ist auch dein. Also der hat alle Möglichkeiten, unbegrenzte Möglichkeiten sogar. Zudem sagt Gott, schöpfe aus meinen Reserven, du musst nicht deins nehmen, deins sparst du für deine Erben, deine Nachkommen. Nimm meins, bei mir ist so viel. Kannst mir dienen. Wer sich Gott richtig übergeben hat, ich sag richtig, und ich weiß, es ist so nicht einfach, nur getauft. Die Taufe ist in ein paar Minuten vorbei. Aber sich richtig unten in der Erde zu liegen, begraben zu sein, mit Christus gestorben zu sein und mit ihm auferstanden zu sein. Wer sein Leben richtig Gott übergeben hat, der lebt ein ausgetauschtes Leben. Der hat seine Wende erlebt. Der erlebt Wandlung, dass er nicht mehr dasselbe ist. Plötzlich ist was anderes in seinem Leben. Auf allen Gebieten sieht er plötzlich Veränderung, weil er sich Gott ergeben hat. In dem Moment, wo du dich Gott auslieferst, bist du ausgewandert aus dieser Welt. Hat die Welt dir nichts mehr zu sagen. Du bist ein Freund Gottes. Vers 20, wenn ich dann Haggai noch weiterlese. Und das gefällt mir. Der wird schon bei der geringsten Tat reich gesegnet. Bei der geringsten Tat ist eine Lappalie. Schon beim Denken wirst du gesegnet. Wenn du den Herrn als Nummer eins in deinem Leben hast, schon allein deine Willigkeit, ich will, wird Gott schon alle Türen für dich öffnen, alles vorbereiten. Schon deine Wünsche sind gesegnet. Von dem Moment, wo du Gott als Nummer eins in deinem Leben willst, bist du schon gesegnet, wenn du nur, ich wünsche. Dann schnallst du ein bisschen und schon kommt das. Und schon fliegen Engel dir zu und dienen dir. Selbst deine Träume sind gesegnet. Hast nur noch gute Träume. Deine Ideen sind gesegnet. Hast eine tolle Fantasie, Einfälle unbegrenzt. Schon beim geringsten Tun bringt der Herr alle Fische in deine Gegend. Fliegen die Wachteln dir zu, du musst nur noch schnappen. Weißt du, ich habe mir vorgestellt, die Israeliten in der Wüste. Wo haben die Keschers her? Die haben gar keine gehabt. Da war so viel, die haben nur, schon wieder ein Vogel in der Hand. Und schon wieder. Und die haben so viel gefangen, dass sie 8 Monate damit leben konnten. Die Vögel, die getrocknet haben. Und da waren so viel, die mussten nur zuschnappen. Wenn Gott mit dir ist, musst du nur zuschnappen. Dann bist du gesegnet. Schon beim kleinsten Gedanken. Heute an diesem Tag stehst du am Wendepunkt deines Lebens. Heute werden die Weichen gestellt, in welche Richtung dein Leben verlaufen soll. Und ich sagte so provokativ, weil ich heute Morgen Gott bei mir in der Vorbereitung gespürt habe. Er war da und hat zu mir gesprochen. Und ich soll diese Botschaft weiter sagen, du stehst am Wendepunkt deines Lebens. Begreife es, wenn du kannst. Die schwarze, dunkle Wolke wird von deinem Leben weichen, in dem Moment, wo du eine klare Entscheidung für Jesus triffst, für den Herrn. Und sagst, Herr, mir ist alles egal, ich folge dir. In dem Moment, wo du anfängst, sein Haus zu bauen, wird die Hütte Gottes zu dir kommen. Wird Gott aktiv. In dem Moment, wo du Gott zum Nummer eins in deinem Leben machst, wenn du dich nur outest und sagst, Herr, ich will auch ein Teil dieses Steines sein. Ich möchte auch hierher kommen und dir dienen. In dem Moment, wo du auf den Herrn zugehst, fängt der Herr dir zu folgen und dich zu begleiten und mit dir zu sein. In dem Moment, wo du nur anfängst, und Gott will nur deine Bereitschaft sehen. Gott will dich gar nicht haben. Gott braucht dich und mich gar nicht. Er will nur meine Bereitschaft sehen. Bin ich bereit, ihn zum Nummer eins zu machen? Das ist der Tag des Durchbruchs. Und das könnte dieser zweite Tag des fünften Monats sein. Es könnte ein Durchbruchstag sein. Wenn du auf dieses Wort, das du jetzt gerade gehört hast, eingehst, das kann die Wende für dich bedeuten. Ja, Herr. Ja, Herr, ich bin bereit, egal was es heißt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich weiß auch vieles nicht. Ich habe auch gebetet, ich bete schon über ein Jahr, dass ich nach Kongo oder nach Afrika gehe. Zuerst war Kenia, da habe ich Haufen Einladungen, aber da habe ich bis jetzt kein grünes Licht gehabt. Und habe gedacht, warum nicht auf der Seite, wir gehen nach westlich von diesem Teil des Landes oder des Kontinents. Und dann habe ich nach Kongo gefragt und plötzlich, ich habe nur drei Zeilen geschrieben. Geschwister, wer kennt von euch gute Kontakte in Kongo? Dann schreiben sie, welches Kongo, die Demokratische Republik. Ja, wir haben so viele Kontakte. Bitte, komm zu uns. Roger, der muss das noch mehr ausarbeiten, dass es auch wirklich klappt. So, und wir helfen, dass alle die Leute, vielleicht kennt er den einen oder den anderen noch von dort, das weiß ich nicht. Also es wird bestimmt gut. Ich muss dann nur ein paar Zeilen losschicken und einfach nur mal fragen, kennt jemand? Und Gott macht alles andere. Gott macht alles andere. Du musst nur bereit sein. Und ich habe lange gefragt, wie und wann und wieso und weshalb und alles mögliche. Ich muss nur bereit sein. In dem Moment, wo du bereit bist, öffnet Gott die Türen. Ich sage das nur nebenbei. Lass dich herausfordern. Und du wirst sehen, was dann passiert. Dann plötzlich wendet sich die Dinge. Plötzlich kommen die Sachen auf dich zu. Und wir leben ja in der Endzeit, ihr Lieben. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um noch die Ernte einzubringen, Reich Gottes zu bauen. Draußen sind so viele Menschen, die Jesus brauchen. Sein Haus muss voll werden. Da gibt es noch so viele leere Plätze, die besetzt werden müssen. Lass dich von Gott herausfordern. Fange an, für Gott zu arbeiten. Fange an, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Irgendwo. Ich muss dir nicht sagen, mach das. Der Heilige Geist muss dich inspirieren, das und das zu tun. Der Heilige Geist muss dir die Arbeit in die Hände legen. Ich kann dir Vorträge halten, ich kann dich motivieren, ich kann sagen, wir möchten das machen, wer hat dafür Interesse? Nein, der Heilige Geist muss dich erwecken. Auf Anregung des Heiligen Geistes muss alles nacheinander passieren. Der Heilige Geist muss dir eine Bürde geben für die Mission oder für die Straßenmission oder für die Hausmission, für was es auch immer ist. Gott gab mir ein Bild. Und das möchte ich heute Morgen mit dir noch teilen, ganz kurz. Ein verrücktes Bild. Ich sah eine große Versammlung, so wie ja Biertische aufgestellt. Die waren noch leer, also wurde ein Fest, also war ein Tisch in der Längsreihe so immer aufgestellt. Da kamen Leute, einige saßen vorne. Und da sind Leute rausgegangen, haben eingeladen. Und jedes Mal, wenn sie jemand mitgebracht haben, sind sie weiter aufgerückt. Jedes Mal, und da kamen Leute mit zwei, drei Leuten wieder, die sie reingebracht haben von der Straße zu diesem Fest oder was es auch immer war. Sah so aus wie Oktoberfest, muss ich euch wirklich sagen. So ähnlich sah es aus. Die Tische waren da, aber die waren leer. Oder saßen nur hier und da welche. Und die Leute haben Leute eingeladen. Und je mehr sie einladen, je mehr rückten sie selbst weiter vorne. Und am Schluss, die sehr viele mitgebracht haben. Und immer wieder, die haben die sitzen lassen, sind wieder rausgegangen, wieder welche eingebracht. Jedes Mal rückten sie weiter auf. Und der Herr sagte zu mir Folgendes. Je mehr Menschen durch dich zum Glauben kommen, desto weiter rückst du auf in meinem Reich. Je mehr Menschen durch dich Jesus erleben oder durch mich, desto mehr rückst du auf im Reich Gottes. Je mehr du Menschen oder durch dich Menschen gesegnet werden, desto mehr rückst du auf in meinem Reich. Puh, wieso, lieber Gott. Ich möchte nicht tatenlos sitzen. Ich möchte nicht hinten in der letzten Reihe irgendwo sitzen. Ich möchte aufrücken. Und je mehr du Menschen dienst und Menschen durch dich gesegnet werden, desto mehr rückst du auf. Je mehr du das Reich Gottes füllst, desto mehr rückst du auf. Ich war so begeistert. Ich war so begeistert, das habe ich heute Morgen in der Dämmerung draußen noch gesehen oder das Bild kam von mir. Desto mehr du Gott dienst, in welcher Form auch immer, desto mehr Ansehen bekommst du im Reich Gottes. Dann brauchst du nachher nicht mehr, Matthäus kann ich mir sparen, dann nur noch Johannes. Das reicht noch. Verstehst du, das muss man nachher aussuchen, welcher Johannes es war. Weil es so viele Johannese gibt. Weißt du, im Reich Gottes brauchst du dann keinen Familiennamen. Sohn von dessen Sohn. Nein, kannst du alles sparen. Da rückst du auf. Du bist populär. Je mehr du für Gott dich einsetzt, desto näher bist du zu Gott. Es ist so wichtig. Desto mehr du ihm dienst und je näher du zu Gott bist, desto mehr werden deine Gebete erhört, desto mehr kannst du den Herrn fragen. Johannes fragt, wer ist es, der ihn verrät? Du siehst ja, Jesus. Johannes war an der Brust des Heilands beim Abendmahl. Einer wird mich verraten. Du rückst auf, je näher du zum Herrn kommst. Je mehr du Gott dienst, desto mehr Kraft bekommst du. Je mehr du durch dich andere gesegnet werden, desto mehr Frucht trägt dein Leben. Desto erfolgreicher wirst du. Du stehst an dem Wendepunkt. Und du bestimmst den Ausgang der Geschichte, wie es weitergeht. Du hast dein Schicksal, bitte halt es fest, in deiner Hand. Niemand anders. Nun achte doch darauf, hat Gott gesagt, wie es euch ergehen wird von diesem Tag und ferne hin, vom 24. Tag des 9. Monats. Achte darauf, was jetzt passiert. In dem Moment, wo du dein Leben in die Bresche bringst und in Waagschale wirfst und sagst, ja Herr, hier ist alles, auf dem Altar bringst, von dem Moment geht es aufwärts. Wann ging es beim Abraham weiter? Vater Abraham. Ich denke nur, als er seinen Isaak auf dem Altar legte, als er sagte, jetzt mir ist es egal, das ist zwar die Verheißung, dafür habe ich lang gebetet, lang gekämpft, lang gewartet, mehr wie 100 Jahre habe ich darauf gewartet und so weiter. Und jetzt lege ich den Isaak auf dem Altar und von dem Moment sagt Gott, und nun erfahre ich die Wahrheit. Und von dem Moment fing an, Gott Abraham zu segnen und ihm das Land der Verheißung zu geben und Segen ausgesprochen über sein ganzes Haus. Von dem Moment, wo er seinen Isaak auf dem Altar legte. Wie heißt dein Isaak? Das ist ja nur Pseudonym, Isaak. Wie heißt dein Isaak? Oder mein Isaak? Oder unser Isaak? Nun aber achte darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag und fernerhin. Also auch weiter, das hört nicht mehr auf, ist endlos. Nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet ist. Ist noch nicht fertig, noch nicht vollendet, aber gegründet, das Fundament gelegt worden ist. Von dem Tag. Von dem Tag, wo das Fundament für das Haus Gottes gelegt ist, für die Sache Gottes. Wir haben in Heilbronn mal eine tolle Sache erlebt, da war ein Prediger, da brach Erweckung bei uns in der Gemeinde aus. Der kommt und sagt, Bruder, aber du, das Haus ist so klein, was ihr da habt, da kommt ihr nicht mehr rein. Wir möchten ein Fundament legen, wir möchten einen Grundstock legen für ein größeres Haus. Ihr müsst was anderes haben, das ist zu klein, da bringt niemand mehr runter. Und es war so, dass manchmal Leute in Versammlung kamen, saßen keinen Platz mehr und sogar hinten im Gang saßen die überall, sind nach Hause gegangen. So, ihr habt keinen Platz, ihr müsst größeres Haus bauen. Ich nehme jetzt einen Missionsopfer, ich habe dich noch nicht gefragt, also er hat mich nicht gefragt, er hat vom Heiligen Geist die Inspiration, wir nehmen jetzt ein spezielles Missionsopfer, wir legen den Grundstein für ein neues Haus. Wir wollen ein Gemeindezentrum, hat er dann proklamiert. Und alle haben mitgesprochen und gesagt, wir sind dabei. Und fingen Leute an zu geben. Und von dem Moment hat unsere Gemeinde noch mehr Durchbruch erlebt, als es vorher hatte. Von dem Moment ging es vielen Gotteskindern in der Gemeinde besser. Da denke nur an einige Geschäftsleute, die hatten keinerlei Möglichkeit, ihr Material zu verkaufen, was sie hatten. Und von dem Moment, wo sie sagten, Reich Gottes, wir können es sowieso nicht verkaufen, wir bleiben sitzen auf das ganze Material, das wir da gehortet haben und niemand will es. Wir geben es dem Reich Gottes und sie haben angefangen, dem Herrn zu geben, was dem Herrn gehört, was dem Herrn zusteht. Und von dem Moment gingen ihre Geschäfte wieder, florierten wieder. Weißt du, es gibt Blockaden, dass deine Geschäfte blockieren. Es gibt Blockaden, dass deine Segensquellen verstopft. Es gibt Blockaden, dass die Gesundheitskanäle blockiert. Von dem Moment, wo sie Ja gesagt haben, und ich wollte gar nicht bauen, muss ich vorstellen, ich wollte nicht, aber es war ein Grundstein. Von dem Moment, ich bin abgehauen, ich bin nach Berlin gegangen. Sollen andere bauen. Das ist nicht mein Geschäft. Sollen andere machen. Aber ich will nur sagen, weißt, von dem Moment, wenn du anfängst, Reich Gottes zum Nummer eins zu machen, fangen deine Geschäfte zu florieren, wenn der Grundstein fürs Haus Gottes gelegt wird, achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum nicht Frucht tragen. Achtet darauf, da sprießt es und sagt, oh, dieses Jahr wird eine gute Ernte werden. Von diesem Tag an will ich Segen geben. Von heute an eigentlich, sagt Gott hier. Lass diesen Tag einen besonderen Tag für dich werden. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich aufhöre, aber ich möchte einfach dich einladen. Und ich mache Gedanken und ich bete, lieber Gott, hilf mir zu verstehen, was kann ich tun, was können wir hier tun, heute Morgen, damit wirklich die Quelle des Segens aufgebrochen wird. Oder dass wir auf die Quelle stoßen und dass die Quelle anfängt zu fließen und dass wir genug Wasser haben und genug Brot haben und genug Mittel haben, dass uns an nichts fehlt, dass wir die Quelle finden. Weil so viele Gotteskinder liegen auf der Quelle, ruhen sich aus wie und weinen und sagen, wie geht's mit mir weiter? Denke nur an Hagar. Diese Frau gefällt mir unheimlich gut. Sarah ist zwar auch eine gute Frau, aber Hagar. Die liegen auf der Quelle, weint um ihren Jungen. Mein Junge verdurstet und ich will nicht ansehen, wie mein Junge verdurstet. Herr, nimm mein Schicksal in deine Hand und liegt auf der Quelle. Und der Herr sagt, Hagar, steh auf. Steh auf, dein Bauch ist doch nass. Du bist auf der Wasserquelle gelegen, buddel ein bisschen tiefer und sie hat einen Brunnen des lebendigen Wassers gefunden. Später kam Isaac da, kam Ismael da, verstehst du dir? Da hat sich die Familie noch getroffen und du liegst auf der Quelle, auf der Segensquelle und du merkst nicht. Es liegt an dem Altar. Wenn du zum Altar kommst und sagst, Herr, ich fange jetzt an. Jetzt ist der Tag, ich mache das trotzdem jetzt. Ich habe mich geweigert, Gott gegenüber Altarruf zu machen. Aber ich möchte, bevor wir weiter fortfahren, wir haben Zeit, wir nehmen uns Zeit, vergessen vielleicht das Essen, frieren das ein, wir können es einfrieren. Ich glaube, dass der Herr mal wichtiger ist. Und ich empfinde, wir sollen jetzt einen Altarruf machen. Alle, die jetzt den Grundstein für ihr Leben legen möchten, dass von heute an besser mit mir geht, dass mit mir aufwärts geht. Ihr habt die Nase voll mit Bergabgehen und Talfahrt und dunkle Tal der Angst und der Todesschatten und so weiter. Ich will einen Altar bauen. Und ich möchte dich jetzt einladen, lasst uns aufstehen. Vielleicht kann jemand ans Klavier ein paar Takte Musik spielen. Und wir wollen hier dem Herrn einen Altar bauen. Du kannst dich hinknien, wie auch immer. Ich bete mit niemandem. Aber wir wollen hier einen Altar bauen. Kommt so weit wie möglich nach vorne, dass viele Platz haben. Wir wollen dem Herrn einen Altar bauen. Wir wollen uns vor dem Herrn demütigen. Und wir wollen sagen, Herr, von heute an, heute, dem zweiten Tag des fünften Monats, soll ein besonderer Tag sein in meinem Leben. Von heute an möchte ich Gott dienen. Von heute an möchte ich den Herrn fragen. Von heute möchte ich auf den Herrn hören. Von heute möchte ich mich nicht von Menschen manipulieren lassen. Von heute an möchte ich Gottes Stimme folgen. Von heute an. Halleluja. Steck dich zu Gott aus und rede selber mit Gott. Und sag, Herr, von heute an ist mein Geburtstag. Heute setze ich den Grundstein für dein Haus. Heute bist du mir Nummer eins und wenn ich nach Hause gehe, ich werde dich an erster Stelle in meinem Leben setzen. Von heute an werde ich dir dienen und dich ehren, dich anbeten, dich loben, von dir predigen und ich werde Menschen reinbringen in dein Reich und dein Reich füllen. Deine Sache hat Priorität. Herr, ich bete. Wenn du willst, du kannst auch noch hinknien und wir wollen zusammen beten. Von heute an, hat der Herr gesagt. Von heute an, von jetzt und von hier will ich die Quelle des Segens über dein Leben bringen. Halleluja. Shika parabashandara basinde. Bete in Sprachen, wenn du willst. Bete, wie du möchtest. Aber bete heute Morgen und sag, Herr, dieser Tag soll ein besonderer Tag in meinem Leben sein, wo ich mein Leben dir weihe, wo ich mein Leben dir zur Verfügung stelle, wo ich nicht mehr für mich lebe, nicht mehr fürs Geld lebe, nicht mehr für die Arbeit lebe. Ich lebe für dich heute Morgen. Halleluja. Weihe dich dem Herrn. Das ist dein Geburtstag. Das ist, damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt bei dir. Halleluja, Halleluja. Herr, ich möchte dir gehorchen und ich mache diesen Altarruf gerade jetzt. Halleluja, gerade jetzt. Halleluja, Heiliger Geist, übernimm du die Gebete der Heiligen in dieser Stunde und lass Zeichen und Wunder geschehen. Herr, lass das Menschen dir begegnen und dass sie sagen können, von heute an ist alles anders. Ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt. Ein neues Kapitel in deinem Leben beginnt. Heute Morgen spricht der Herr. Gott ruft dich. Und Gott sagt, ich will dich segnen, mehr als ich je vorher dich gesegnet habe. Eine neue Zeit beginnt in deinem Leben. Mein Kind, sagt der Herr, ich will dich jetzt mehr gebrauchen wie je zuvor. Ich will dich jetzt mehr segnen wie je zuvor. Und von heute an geht's aufwärts, gesundheitlich geht's aufwärts mit deiner Familie, von heute an geht es aufwärts in deinem Beruf, von heute an soll es aufwärts gehen in deiner Arbeit, von heute an soll es aufwärts gehen, dass du schon beim kleinsten Wunsch, dass du schon den Himmel aktivierst. Beim kleinsten Wunsch. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du heute Morgen Menschen segnest. Oh, Glory. Halleluja. Bete, Bruder, Schwester, bete jetzt. Es ist deine Stunde. Es ist die Wende deines Lebens. Du stehst an dieser Wende. Die Weichen werden heute Morgen gelegt für deine Zukunft. Für deine Zukunft werden heute Morgen hier auf den Knien oder wo du auch immer bist, die Weichen gestellt. Für die Gnade Gottes, für das Erbarmen Gottes. Kurashata Saramasantu. Kuramashitu Rasantu. Ora Pasikala Ramasantu. Je mehr du für das Reich Gottes gibst, desto mehr wird Gott dir geben. Und je mehr du für das Reich Gottes tust, desto mehr wird Gott für dich tun. Halleluja, Halleluja. Du brauchst viel, aber Gott hat noch mehr für dich zu geben heute Morgen. Gott, ich preise dich, ich preise dich, ich preise dich, ich preise dich, dass du heute Morgen die Kinder Gottes segnest. Halleluja, Halleluja. Und dass keiner da ist, der sagt, ich kann's nicht. Oh Gott, mit dir springen wir über die Mauern. Mit dir überwinden wir Jericho. Oh, mit dir gehen wir vorwärts, Herr. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Glory, Sharapasante. Halleluja, Halleluja. Lass uns vielleicht diesen Chorus Halleluja singen, Cornelius. Halleluja. Oh, wir wollen Gott preisen und uns Gott hingeben. Warte auf Gottes Stunde. Derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, sollte mir etwas unmöglich sein. Mein Kind, fürchte dich nicht. Von heute an, von diesem zweiten Tag des fünften Monats, du sollst meine Herrlichkeit sehen. Du sollst meine Wunder sehen. Du sollst meine Hand erleben, die dich führt und leitet. Du sollst meine Kraft erfahren, die in den Schwachen mächtig ist, von heute an. Heute an wende ich das Blatt. Heute beginne ich eine neue Seite in deinem Leben, spricht der Herr. Heute ist der Tag des Heils. Ist der Tag der Heilung. Ist der Tag der Wiederherstellung. Von heute an wirst du genug Öl und genug Wein haben. Wirst genug Brot haben, dass du sogar noch den Armen austeilen kannst. Von heute an. Lass uns noch in Sprachen beten. Kuramashita la bashanda la bitansita. Kuramashanda la rabisula basandi. Kurashata la masito la mashinda. Kurashitu resala mahata. Kurabashandu ribasinda la bakasha. Uramashidu risala. Kusha paramasita. Isara la ramashi kurazati. Iramasha la ramandi tu rasita. Kalashota sende. Isurisa la ribanasota. Und es wird kommen, wie der Herr gesagt hat. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Was für den Haggai gegolten hat, gilt für dich heute Morgen. Kurashatarasin. Halleluja. Jesus, preis sei dir. Halleluja, Halleluja. Danke dir. Jesus, Halleluja. Danke dir, Herr Jesus. Danke dir, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Jesus, 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 danke. Halleluja, Halleluja. Und der Herr wird das geknickte Rohr aufrichten. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Halleluja. Der Herr gibt dich nicht auf, Bruder, Schwester. Ich spüre, wie die Hand Gottes dich aufrichtet. Halleluja, halleluja. Die Hand Gottes ist es. Danke, Jesus. Halleluja, halleluja. Und du wirst über deine Widersache triumphieren, denn du bist ein Freund Gottes. Amen.